Ja, wir lesen zusammen die Bibel. Wir lesen als Kinder Gottes in dem Buch, was Gott uns gegeben hat, in dem sein Wort aufgeschrieben ist, das Wort, das uns offenbart, wer Gott ist, wie Gott ist und in dem, ja, durch den Gott auch zu uns spricht. Davon sind wir überzeugt, das haben wir sehr oft schon erlebt, erfahren, dass Gott in unser Leben, in unser Herz hineinspricht durch das, was wir lesen in der Bibel. Und deswegen lesen wir das ganze Wort Gottes zusammen als Gemeinde Sonntag für Sonntag. Und wir lesen im Moment das Lukas-Evangelium. Bei uns war schon im August Weihnachten. Wir sind jetzt im Kapitel 4, ab Vers 14 lesen wir heute. Und die Situation ist folgendermaßen, dass Jesus im Lukas-Evangelium hat Lukas berichtet von dem, wie Jesus geboren wurde, von seinem Anfang, der auch ein wunderbarer Anfang war. So wie wir das bei Yoshi sehen, ein wunderbarer Anfang, ein Anfang, den man sich nicht so gedacht hat. Wir haben das schon mehrmals in unserer Mitte erlebt, in unserer Gemeinde erlebt, dass Ehepaare, und das kommt heute ja nicht selten vor, die keine Kinder bekommen, dass wir im Gebet und im Warten und Hoffen und Ringen vor Gott, dass wir erleben, wie Gott unser Gebet erhört und tatsächlich Kinder schenkt. Nicht immer passiert es, aber es passiert immer wieder. Wir haben das immer wieder erlebt. Und so geschieht auch am Anfang von Jesus Leben ein Wunder. Er kommt in diese Welt hinein. Er ist nicht ein ganz normaler Mensch, sondern er ist Gottes Sohn. Er kommt auf außergewöhnliche Weise zur Welt. Nicht wie alle anderen Lebewesen dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen, sondern dem geistlichen Gesetz unterworfen. Und dann sehen wir, wie er aufwächst. Und viel wissen wir nicht über seine Jugend, über seine Kindheit. Aber dann kommt der Moment, wo er merkt, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich meinen Dienst für die Menschen anfangen soll. Das, was Gott mir aufgetragen hat, mein Vater im Himmel mir aufgetragen hat. Und das beginnt mit der Taufe von Jesus. Das haben wir die letzten Wochen gelesen, dass Jesus sich hat taufen lassen, als erwachsener Mann. Denn in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, trat ein Prophet in Israel auf, der die Menschen getauft hat. Und die Taufe sah so aus, dass er sie unter das Wasser gedrückt hat. Er hat sie einmal ganz eingetaucht ins Wasser, ganz untergetaucht. Und das ist so ein sprechendes Bild. Es spricht ja von einem Bad, von Reinigung. Und das war auch die Botschaft von diesem Johannes. Er hat gesagt, lasst euch reinigen, denn ihr seid dreckig. Was für eine wunderbare Botschaft, da willst du gerne hin. Dass dir jemand sagt, du bist dreckig. Aber es sind viele Leute hingegangen. Ja, es war sogar eine gewisse Massendynamik da. Menschen sind dahin gepilgert. Und das war irgendwie aufsehenerregend damals in Israel. Ja, manche Menschen hatten tatsächlich dieses Bedürfnis, ja, ich brauche Reinigung für mein Leben. Mein Leben ist irgendwie verschmutzt, dreckig. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Irgendwie ist mein Herz verschmutzt, dreckig. Ich brauche Reinigung. Und das ist das, was Gott diesem Propheten aufgetragen hat. Geh los und predige. Dass die Menschen sich reinigen lassen. Denn ich komme. Und wenn ein besonderer Mensch kommt, ja, wenn sogar noch mehr als ein Mensch kommt, wenn Gott selbst in mein Haus kommt, in mein Leben kommt, dann will ich, dass er sich wohlfühlt. Wenn eine besondere Persönlichkeit zu dir nach Hause kommt, eine Person, die dir sehr wichtig ist, was machst du dann? Du machst sauber, du räumst auf, oder? Du lässt es nicht so, wie es ist. Und so hat Gott zu seinem Volk auch gesagt, ich komme, also macht sauber. Ich gebe euch Zeit, euch reinigen zu lassen. Und so hat Johannes die Leute getauft. Er hat sie untergetaucht ins Wasser. Und das steht als ein Bild für Reinigung. Und das hat Gott durch den Propheten auch den Leuten gesagt. Wenn ihr euch taufen lasst, dann bekommt ihr auch, dass ihr Vergebung bekommt von Gott. Ihr bekommt Vergebung eurer Sünden. Vergebung eurer Sünden. Ja, ihr erlebt diese Reinigung des Herzens. Ihr könnt neu anfangen. Ja, manchmal, wenn ich so meine Papierberge zu Hause sehe, na, dann denke ich so, oh, einmal alles weg haben. Einmal alles irgendwie geordnet haben. Es gibt ja manche unter uns, die sind sehr ordentlich. Und die haben alles in super Ordnung. Ja? Aber manche von uns, so wie ich, die haben so ihre Probleme mit der Ordnung. Und die müssen immer wieder kämpfen, dass sie in dem ganzen Chaos zurechtkommen. Und dann wünscht man sich manchmal, oh, wenn ich doch mal ganz neu anfangen könnte. Alles in Ordnung, alle Papiere richtig weggeheftet, alles erledigt. Und dann fange ich ganz neu an und dann mache ich alles immer ordentlich und immer richtig. Gott will uns einen Neuanfang schenken. Er ist gekommen, um seinem Volk einen Neuanfang zu schenken. Er hat gesagt, ja, ich, wenn ihr kommt, wenn ihr wisst und darum wisst, dass euer Leben verdreckt ist, dann kommt und lasst euch taufen und ihr werdet Vergebung der Sünden empfangen. Und wisst ihr, wer keine Vergebung bekommen hat? Derjenige, der gesagt hat, auch bei mir ist alles in Ordnung. Bei mir ist alles okay. Ja, wer nicht will, der hat schon. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Reinigung. Was ist jetzt mit Jesus? Wir haben gesehen, Jesus geht zur Taufe, obwohl er es nicht nötig hat. Er hat eine reine Beziehung zu seinem Vater. Ja, sein Leben ist geordnet und ich meine nicht die Papiere auf dem Schreibtisch. Sondern ich meine seine Beziehung zu Gott und zu seinen Mitmenschen. Sie ist in Ordnung. Er ist der Sohn Gottes, gefüllt mit der Liebe Gottes. Und er lebt nicht für sich selbst. Er lebt nicht in all diesen krummen Wegen, die wir gehen. Sondern er lebt klar. Und er lebt in der Liebe, wie gesagt, in der Liebe zu seinem Vater im Himmel und zu den Menschen um ihn herum. Und dennoch geht er zur Taufe. Denn die Taufe bedeutet noch etwas anderes. Ja, es ist das Untergetauchtwerden bedeutet, und das wusste Jesus, es war ein Bekenntnis zu seinem Vater. Ja, ich bin bereit. Den Weg, den du mir gezeigt hast, ich will ihn gehen. Und was war der Weg, den Gott seinem Sohn gezeigt hat? Du sollst sterben für die Sünden der Menschen. Und Jesus ist in diese Taufe gegangen. Und hat seinem Vater bekannt, ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Mein Leben hinzugeben für das Leben all dieser anderen Menschen. Dass sie nicht nur für einen Moment gereinigt sind. Nicht nur für einen Moment erleben, jetzt ist alles gut. Und dann zwei Tage später ist alles wieder vollgemüllt, alles wieder verdreckt. Nein, dass sie gereinigt sind für ewig, in Ewigkeit. Dass ihre Beziehung zu Gott rein und wiederhergestellt und auch die Beziehung zu ihren Mitmenschen gereinigt und wiederhergestellt wird. Jesus hat sich taufen lassen, nicht weil er Reinigung brauchte, sondern weil er die Reinigung gesucht hat für uns alle. Er hat sich untertaufen lassen und dann ist er rausgekommen aus dem Wasser und hat gesagt, ja, ich glaube, dass du mich auch vom Tod auferwecken wirst. Wir sehen, die Taufe ist ein Glaubensakt. Dazu gehört Buße. Und dazu gehört dieses Wissen darum, dieses Vertrauen in Gott. Ja, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Ich bin bereit, dir zu vertrauen. Und so sagt Gott zu seinem Sohn, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wir sehen den Sohn, wir sehen den Vater und wir sehen den Heiligen Geist, der auf Jesus kommt in dieser Situation. Und heute lesen wir ein altes Prophetenwort, was im Grunde diese Situation widerspiegelt, wo es um diese Situation geht, nämlich diese Taufe, wo Jesus im Wasser stand, wo er untergetaucht wurde, wo er wieder aus dem Wasser herauskam, der Heilige Geist auf ihn kommt und der Vater sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wir lesen jetzt in Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen, so wie ich das jetzt hier gerade tue. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Soweit erstmal. Das Prophetenwort, was er aufgeschlagen hat im Gottesdienst, das war anders als hier bei mir. Ich bin hier nach vorne gekommen, habe meine eigene Bibel aufgeschlagen. Im Synagogengottesdienst war es so, dass die Schriftrolle, denn die waren kostbar, nicht jeder hatte so eine Schriftrolle, dass die Schriftrolle vom Synagogendiener geholt wurde, gebracht wurde und dann auf den Tisch gelegt wurde und sie war ja gerollt. Das heißt, sie war an die Stelle gerollt, wo sie das letzte Mal aufgehört hatten zu lesen. Also legen sie die Buchrolle hin, Jesus rollt sie auf, er wusste nicht, was dort heute dran war in dieser Synagoge, was gelesen wurde. Er rollt die Buchrolle auf und was sieht er? Diese Schriftstelle aus dem Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 61. Und er liest sie vor und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und später sagt er, dieses Wort ist vor euren Ohren erfüllt. Er sagt, das ist meine Situation, das ist das, was Gott mir geschenkt hat. Ja, der Geist des Herrn ist auf mir. Vorher wird es gesagt in Vers 14, er kehrt in der Kraft des Geistes zurück. Woher kommt er? Er kommt aus der Wüste. Er kommt aus einem heftigen Kampf mit dem Teufel, mit bösen, finsteren Gedanken. Und er hat diese Gedanken, diese Angriffe der Finsternis überwunden. Er hat sie zurückgewiesen. Und jetzt ist immer noch die Kraft des Heiligen Geistes auf ihm. Denn Gott hat ihn gesalbt. Und dieses Wort gesalbt, das ist das Wort, was wir kennen als Christus. Das bedeutet das Wort Christus. Es ist nicht sein Nachname Jesus Christus. Sein Vater hieß Stefan Christus und er heißt jetzt Jesus Christus. Nein, dieses Wort Christus bedeutet Gesalbter. Und was bedeutet dieses Wort Gesalbter? Es bedeutet König. Denn im alten Israel wurden die Könige von den Propheten gesalbt, nicht gekrönt. Sie wurden mit Öl gesalbt. Und das war dieses Zeichen, und es deutet auf das hin, was Gott erfüllen wollte durch den Nachkommen von David. Er hat es durch den Propheten Nathan gesagt. Ein Nachkomme von dir wird König sein in Ewigkeit. Und das ist der Christus, der Gesalbte, der König, der kommen soll. Und Jesus weiß, ich bin der Christus. Gott hat mich gesalbt durch seinen Geist. Der Geist des Herrn ist auf mir. Was bedeutet, dass der Geist auf ihm ist? Der Geist heißt, die Fülle der Kraft Gottes, sie ist in ihm. Worin besteht diese Kraft? Sie besteht in Liebe, in Dienst, in Hingabe. Wir werden das jetzt sehen. Was steht denn hier in Jesaja 61? Was liest Jesus vor? Er liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu hat er mich gesalbt? Wozu bin ich König geworden? Um mit Macht zu regieren, um große Villa zu haben, ein schickes Auto zu fahren, um viele Steuern einzutreiben. Er ist König geworden, steht hier, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Hier in dieser Übersetzung ist noch ein Halbvers irgendwie verloren gegangen, denn die Handschriften haben den nicht alle mit aufgenommen. Aber in Jesaja 61 steht er auch drin und in manchen Handschriften ist er auch zu finden. Deswegen lese ich mal kurz hier aus der Schlachterübersetzung. Da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Das fehlt uns hier noch. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der König. Er ist gekommen, um etwas zu tun. Gott hat ihn gesandt. Er hat ihn gesalbt, er hat ihn mit Kraft ausgerüstet, er hat ihn mit Gaben erfüllt, er hat ihm eine Triebkraft gegeben. Wozu? Um den Armen gute Botschaft zu bringen. Wer sind die Armen? Das sind die Hartz-IV-Empfänger, die Rentner mit Aufstockung, die kaum irgendwie über die Runden kommen, die Arbeitslosen, die Flüchtlinge, die Obdachlosen, die Verschuldeten, die Alleinerziehenden, ja, und ihre Kinder. Die Kinder sind die Armen. Und Deutschland spricht immer davon, von dem Armutsrisiko Kinder. Ja? Wie furchtbar ist das? Wer kümmert sich um die Armen? Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Das Evangelium, da steht eigentlich das Wort Evangelium, das Evangelium ihnen zu bringen. Die gute Botschaft. Gott sieht dich. Gott kümmert sich um dich. Ja, du darfst Gott vertrauen. Er versorgt dich. Er steht an deiner Seite. Willst du ihm nicht vertrauen? Willst du deine Sorge dich nicht auf ihn werfen? Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Jesus hier nicht von oben herab spricht, als jemand, der in einem Palast wohnt, ein König, der mit seinem schicken Audi irgendwie durch die Gegend fährt, wie unsere Kanzler und Präsidenten, sondern er ist in einem Stall geboren. Er ist durch den Geist getrieben in die Wüste gegangen, 40 Tage lang, und er hat gehungert. Gefastet in dieser Zeit. Und er hat wirklich existenzielle Not gespürt in dieser Zeit des Hungerns. Ja, er später sagt er, als einer mit ihm mitziehen will und sagt, Herr Jesus, ich bin so begeistert von dir. Ich will was von dir lernen. Ich will mit dir mitkommen. Dann sagt er, du, weißt du, was das bedeutet? Ich habe manchmal kein Bett, wo ich schlafen kann. Da muss ich draußen übernachten, Platte machen. Mit den Obdachlosen zusammen. Bist du bereit dazu, mit mir zu gehen? Die Armen. Wir sind so schnell am Jammern, weil wir zu wenig haben. Wir machen uns so krumm, um mehr zu haben. Aber es gibt Menschen, die haben nichts. Die sind arm. Die haben keine Perspektive. Und Gott sagt durch Jesus, ich kümmere mich um euch, ihr seid in meinem Fokus. Ich sehe euch und ich sehe euch nicht nur, sondern ich bin an eurer Seite. Ich will für euch sorgen. Und es gibt eine ganze Reihe Geschwister hier in dieser Gemeinde, auf die das zutrifft und die das erlebt haben, dass Gott in aller Not, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn man ja dazu versucht wird, verführt wird, sich Sorgen zu machen. Die Gedanken kreisen um das, was passieren wird. Wie soll man klarkommen mit dieser Not? Was jetzt auch noch passiert? Und diese Rechnung noch, wie soll ich damit klarkommen? Aber Geschwister hier in unserer Mitte haben das erlebt, dass mitten in ihrer Not Gott eingreift und hilft. Auf vielfältige, unterschiedliche Weise. Jesus sagt, beziehungsweise der Prophet Jesaja sagt, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Wer sind denn, oder nee, jetzt muss ich hier zurückspringen, in Jesaja steht auch noch, und das hat Jesus auch vorgelesen, die zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Wer sind denn die mit dem zerbrochenen Herzen? Verlassene, Enttäuschte, von anderen vielleicht enttäuscht, aber auch von sich selbst vielleicht enttäuscht. Zerbrochene Herzen. Menschen, die unter Ängsten leben, verängstigt. Menschen ohne Selbstbewusstsein. Ja, Missbrauchte. Menschen, die erniedrigt wurden oder gedemütigt wurden. Menschen, die sich selbst für wertlos halten. Ich bin noch nichts mehr wert. Aber auch Menschen, die unter ihrer Schuld leiden, die reumütig sind, die belastet sind von eigener Schuld. Menschen, die zerbrochenen Herzens. Wisst ihr, Jesus, und das glauben wir als seine Kinder, wir glauben, dass Jesus hier ist. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, er lebt. Und das haben wir erlebt. Das, was Jesus hier sagt, dass er die zerbrochenen Herzen heilt. Ich sehe hier viele Geschwister, die ich kenne. Ich kenne ihre Leben. Und sie sind solche Menschen. Menschen mit zerbrochenen Herzen. Und sie haben erlebt, dass Jesus ihre zerbrochenen Herzen geheilt hat. Jesus sagt, ich bin gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Das ist so, als ob ein mächtiger Mann ein Land erobert hat. Und jetzt geht er zu dem Gefängnis, wo die ganzen politischen gefangen sind und sie machen die Türen auf. Ihr könnt jetzt raus. Ihr könnt frei sein. Generalamnestie. Ihr könnt raus. Die Türen sind geöffnet. Wer sind die Gefangenen? Drogensüchtige, Alkoholiker, Raucher, Spielsüchtige, Kaufsüchtige, Sex- und Pornosüchtige, Prostituierte, organisierte Bettler, Mitglieder von Rockerbanden, aber auch Menschen, die gefangen sind in Jähzorn. Aber auch Schüchterne. Menschen, die so verschüchtert darin gefangen sind, in ihrer Schüchternheit. Zwanghafte. Menschen mit Verfolgungswahn. Aber auch Verbitterte. In ihrem Herzen verbittert. Manchmal sind es auch Menschen, die mit hineingezogen werden in so eine Gefangenschaft, als Mitwisser, Co-Abhängige. Man kann diese Liste sicherlich noch weiterführen, aber wisst ihr was? Diese ganze Liste, die ich hier sage, das sind nicht irgendwelche mit, das sind wir hier. Das sind wir. Und du wirst dich nicht mit jedem hier identifizieren, was ich aufzähle, aber vielleicht trifft dich eins dieser Worte und du sagst, ja, das bin ich. Und Gott sagt, Jesus, er öffnet die Türen. Er ist der Türöffner. Er führt dich heraus aus der Gefangenschaft. Und auch das haben wir hier erlebt, als Geschwister, die wir hier sitzen. Ich blicke in Gesichter, wo ich weiß, er oder sie war gefangen in Sucht, Drogensucht. Heute ist sie frei. Jesus hat sie frei gemacht. Aus all diesen Dingen, die ich aufgezählt habe. Gott führt uns in die Freiheit durch Jesus. Er macht Gefangene frei. Und als Jesus seinen Dienst anfängt, hat er diese Stelle gelesen. Und das war sein Programm, sein Königsprogramm, wisst ihr? Oh, wie haben wir dem neuen amerikanischen Präsidenten zugejubelt vor 8 Jahren, oder? An der Siegessäule standen Tausende und Abertausende und haben dem zugejubelt, der gesagt hat, yes, we can! Und sie haben ihm den Friedensnobelpreis gegeben. Und nun ist seine Amtszeit vorbei. Was ist geblieben? Nicht viel. Nicht viel. Und jetzt kommt der Nächste. Wo wir nicht mehr viel erwarten. Jesus ist ein ganz anderer König. Er ist gekommen, um den Armen gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens sind, zu heilen, die Gefangenen freizusetzen. Ja, es sind auch diejenigen, die in Schuld gefangen sind. Er hat unsere Schuld getragen, unsere eigene Schuld und die Schuld aller derer, die an uns schuldig geworden sind. Er hat es alles getragen und er nimmt es weg. Und wir, wenn du Jesus nicht kennst, aber ich und meine Geschwister hier, wir sind Zeugen davon, dass dieser Jesus tatsächlich nicht nur ein Programm verkündet hat, sondern dass er es wahrgemacht hat. Und nicht nur wir, sondern Tausende und Abertausende, Millionen von Menschen auf dieser Erde, die in den letzten 2000 Jahren gelebt haben. Ich sag dir, wenn du dich irgendwo hier einreihen kannst, dann lass dich bewegen dazu und geh durch diese Tür, die Jesus dir öffnet. Denn Freiheit bekomme ich nur dadurch, dass ich auch hinausgehe in die Freiheit. Wenn ich sage, naja, das Gefängnis, die Gefängniszelle, die ist mir so gewohnt. Ich kenne die so gut. Hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, was so abgeht. Na, da raus. Und das ist Realität. Ja, wir besuchen gerade einen Gefangenen. Über viele Jahre haben wir den besucht. Und die Zeit, wo er rauskommt, die nähert sich. Und er kriegt Schiss. Er weiß nicht, wie es draußen ist. Wie kommt er klar mit der Freiheit? Aber Jesus führt uns nicht nur in die Freiheit und lässt uns dann irgendwie alleine, sondern er geht mit uns. Er führt uns in diese Freiheit hinein. Und an seiner Hand haben wir auch wirklich Freiheit. Und werden nicht wieder in neue Gefängnisse hineinkommen. Was sagt er noch? Er sagt, dass die Blinden wieder sehen. Wer sind die Blinden? Ja, es sind erstmal Behinderte, tatsächlich. Menschen, die eine Einschränkung mit sich herumtragen. Er ist gekommen, um sie in ihrer Einschränkung zu begegnen und ihre Einschränkung auszugleichen. Kranke, Menschen, die ausgeschlossen sind vom Leben. Ja, aber es sind auch geistlich Blinde, Hoffnungslose. Ich sehe keine Hoffnung mehr. Ich sehe keine Hoffnung mehr für diese Welt. Wo soll es jetzt noch hingehen? Trump wird US-Präsident, Putin ist russischer Präsident. Wir haben nächstes Jahr kriegen wir einen AfD-Kanzler. Was wird werden? Was wird werden mit dieser Welt? Hoffnungslose, Verzweifelte. Ja, aber es sind auch die Skeptiker, wisst ihr? Diese ewigen Pessimisten, Menschen ohne Glauben, ohne Zuversicht. Ja, auch ohne Glauben an Gott, Gottesleugner. Sie sind blind. Sie sehen nicht das, was Realität ist. Ja, es sind auch die Selbstsicheren, die meinen, sie haben alles im Griff. Die blind sind für ihre eigene Schwäche und für die Gefahr, in der jeder Mensch steht. So schnell kann unser Leben zerstört werden. So schnell können wir abrutschen. So schnell können wir vergehen. Selbstgerechte, die auf andere herabschauen, sind Blinde. Wir alle sind Sünder. Und wir sind alle in der Gefahr, dass wir fallen. Oder wir sind vielfach, haben uns vielfach versündigt. Wer sind wir, dass wir über andere richten, über andere urteilen? Blind sind wir. Ja, es sind auch die Gewissenlosen, die nicht mehr sehen können, was eigentlich unser Gewissen uns deutlich vor Augen stellt. Sünder aller Art. Ja, es sind auch die Verblendeten, die durch irgendeine starke Ideologie so verblendet sind, dass sie in die Irre laufen und ihr Herzblut geben für eine furchtbare Ideologie. Yes-Kämpfer. Blinde. Und damit ihr wisst, dass das nicht Quatsch ist, wir sehen in der Apostelgeschichte ein Beispiel für so einen Streiter Gottes, der bereit war zu töten, in Gottes Namen. Sein Name ist Paulus. Und ihm ist Jesus als helles Licht begegnet und er war geblendet. Und dann wurde er sehend gemacht. Er dachte vorher, dass er sehend war, aber er war blind. Und erst als er Jesus begegnet ist, ist er sehend geworden. Und das hat sein Leben total verändert. Ja, es sind auch die Verblendeten durch Verschwörungstheorien. Eine beliebte Angelegenheit heutzutage. Sie sind so erleuchtet, sie wissen alles, aber dabei sind sie so blind. Ja, und der Auftrag Gottes an seinen Sohn ist auch, Zerschlagene in Freiheit hinzuführen. Wer sind die Zerschlagenen? Das sind die, die entmutigt sind, die mit Burnout rumhängen. Die Depressiven. Depression ist heutzutage eine Volkskrankheit in Deutschland, oder? Wie viele Zerschlagene haben wir denn in diesem Land? Ja, die vielleicht nicht in ihrem Körper, aber in ihrem Geist so gelähmt sind und nichts mehr tun können. Das sind Menschen mit schlechtem Gewissen belastet. Das sind die Schwachen. Ja, Schwächlinge. Die irgendwie nichts auf die Reihe kriegen. Verängstigte Versager. Für diese Menschen ist Jesus gekommen, um sie in die Freiheit zu führen. Um ihnen etwas Neues zu geben, eine Substanz in ihr Leben. Um ihr Leben stark und reich zu machen. Und das bedeutet nicht immer, dass man dann der große King ist, der große Held ist. Das ist nicht etwas, was man unbedingt äußerlich sieht, aber man spürt es, man merkt es. Da ist etwas in uns. Gott hat ein Licht in uns angezündet. Da ist Hoffnung da. Da ist etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Da ist ein Ziel, auf das wir zugehen. Ja, und da ist jemand an unserer Seite, der uns trägt, auch in den schweren Zeiten und in dem Versagen. Da ist jemand, der unsere Schuld getragen hat und bei dem ich Vergebung und Reinigung bekomme. Nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Das ist mein König. Das ist mein Herr. Das ist der Christus. Das ist Jesus. Und er liest es vor hier in der Synagoge. Und nachdem er das Buch zugerollt hatte, gab es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Das Letzte, was er vorgelesen hatte, war, er war gekommen, um ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. Was war das? In Israel gab es dieses Erlassjahr. Nach 50 Jahren wurde ein Erlassjahr ausgerufen. Alle sind frei. Frei von Schulden. Frei. Und sie dürfen wieder zurück auf ihr Land, was sie verkaufen mussten, wo sie jetzt arm irgendwo obdachlos durch die Gegend. Nein, sie durften wieder zurück auf ihr Land. Es war das Jahr der Freiheit, das Erlassjahr. Alle Schulden sind getilgt. Du darfst wieder neu anfangen. Sie hören das alles und er hält eine lange Predigt, Vers 21. Er fing aber an zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das war seine Predigt. Und ich sage dir und mir, heute ist diese Schrift vor deinen Ohren erfüllt. Wenn du im Glauben diesen Jesus annimmst, wenn du sagst, ja Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Was ich hier höre, das bewegt mich, das beschäftigt mich, das zieht mich. Ich möchte gerne gereinigt werden. Ich brauche diese Erneuerung. Ja, ich brauche die Vergebung meiner Sünden. Ja, ich brauche diese Freiheit, von der du sprichst, Jesus. Ich bin gebunden, ich bin gefangen, ich will hinaus aus diesem Gefängnis. Ich möchte ein Leben leben, wo ich nicht um mich selber kreise, sondern wo ich mich hingebe, so wie du dich hingegeben hast für mich. Für mich war es ein einfaches Gebet und für viele von uns war es ein einfaches Gebet. Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann offenbar dich mir. Dann komm in mein Leben. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Der Geist des Herrn ist auf Jesus, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen. Er hat mich gesandt, die zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dieses Jahr ist nicht beschränkt auf 365 Tage, sondern ist, wie das Neue Testament sagt, die Gnadenzeit, in der wir leben dürfen. Die Gnadenzeit. Als Abschluss lese ich einen Vers aus Hebräer 4, Vers 2. Auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Du wirst von diesem guten Wort, von diesen Zusagen Gottes, du wirst nichts davon erleben, wenn du Jesus nicht Vertrauen schenkst, wenn du nicht dich entscheidest, ihm zu glauben, wirst du das nicht erleben. Du wirst vielleicht davon hören und ich kann dich nur ermutigen, frag Menschen, die mit Jesus etwas erlebt haben. Frag Menschen, die mit Jesus gehen, die an Jesus glauben. Frag sie. Ist er wirklich derjenige, der die zerbrochenen Herzen heilt? Ist er derjenige, der die Gefangenen frei macht? Ist er derjenige, der die Blinden sehend macht? Ist er der die Zerschlagenen und die Gefangenen frei macht? Jeder von uns, die wir in dieser Gemeinde sind, hat eine eigene Geschichte. Und ich habe am Freitag mit 4 Männern gesessen, die mir alle ihre Geschichte erzählt haben. Einer aus Pakistan und einer aus Afghanistan, beziehungsweise aus dem Iran, er ist aber Afghane, und 2 Iraner. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder hat erlebt, wie Jesus das getan hat in seinem Leben. Wir haben hier Menschen aus Afrika, aus Asien, aus Südamerika, aus der Schweiz auch, ja. Selbst die erleben, dass dieses Wort wahr ist. Ja, Jesus hat gesagt, die Reichen werden schwer ins Himmelreich kommen. Wenn du ein Reicher bist und na, diese Botschaft hier steht, die Armen, die Zerschlagenen, die Gefangenen, sie erleben das, was Jesus bringt. Wenn du stark bist, wenn du reich bist, wenn du alles hast und du brauchst nichts, okay. Aber ich sag dir, der Tag kommt, wo du merkst, wo dir die Augen aufgehen, dass du in Not bist, dass du einer von diesen Armen bist, von den Blinden, von den Gefangenen, von denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Der Tag kommt. Und wenn der Tag kommt, dann erinnere dich daran, dass Jesus gekommen ist, den Armen gute Botschaft zu bringen, die Gefangenen frei zu machen, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, die Blinden sehen zu machen, die Zerschlagenen in Freiheit zu führen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das bist, was wir lesen. Danke, dass dein Wort wahr ist. Es hat sich in dir erfüllt, diese Prophezeiung. Du bist der König Gottes, der wahre König, der so anders ist als die Könige und Herrscher dieser Welt. Du hast Erbarmen mit einer verlorenen Menschheit, die unter der Sünde, der eigenen Sünde, leidet. Und danke, dass bei dir Vergebung ist, dass du unsere Schuld getragen hast, Jesus. Du hast dich hingegeben, damit wir Leben haben am Kreuz von Golgatha. Also bringen wir dir unsere Herzen, unsere Armut, unsere Zerschlagenheit, unsere Gefangenschaft, unsere Blindheit, unsere Gefangenschaft. Wir bringen dir das alles und bitten dich, dass du das Werk tust an uns, wie es geschrieben steht, dass du uns heilst, dass du uns gute Botschaft bringst, dass du uns in die Freiheit führst, dass du unsere Augen sehend machst, dass du in der Freiheit, in die du uns hineingebracht hast, auch führst, Herr. Wir preisen dich und danken dir, dass du, wie du gesagt hast, das Gebet, das in deinem Namen und in deinem Willen gesprochen ist, dass du das hörst. Das Gebet, was ich spreche, aber auch das Gebet jedes Einzelnen von uns in unseren Herzen, was wir gesprochen haben, Herr. Amen.